Ben Taus. Poirot, ich habe darüber nachgedacht. Eine äußerst lobenswerte Sache, mein Freund. Machen Sie weiter. Wir saßen an einem kleinen Fenstertisch beim Lunch. Dieser Schuss muss in unmittelbarer Nähe von uns abgefeuert worden sein, dennoch haben wir nichts gehört. Und nun denken Sie, dass wir ihn geirrt haben müssten in dieser Stille, in der man nur das Rauschen der Wellen vernimmt. Nun ja, es ist schon merkwürdig. Nein, ist es gar nicht. An manche Geräusche gewöhnt man sich derart, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Heute zum Beispiel sind die Rennboote den ganzen Morgen quer durch die Bucht gerast. Zuerst haben sie sich darüber beschwert. Doch schon bald bemerkten sie gar nichts mehr. Ma foi, meiner Treu, solange auch nur eines dieser Boote auf dem Meer herumrast, könnte man ein Maschinengewehr unbemerkt abfeuern. Ja, das ist wohl wahr. Ah, voilà, raunte Poirot. Mademoiselle und ihre Freunde. Sieht ganz so aus, als ob sie ihr lunchen wollen. Dann allerdings muss ich ihr den Hut zurückgeben. Aber das macht nichts. Die Angelegenheit ist ernst. Daher brauchen wir keinen Vorwand mehr für einen Besuch. Behende erhob er sich aus seinem Sessel, durchquerte eilends den Raum und überreichte den Hut mit einer Verbeugung, genau in dem Moment, als sich Miss Buckley und ihre Begleitung zu Tisch setzen wollten. Sie waren zu viert. Nick Buckley, Commander Challenger, ein weiterer Mann und noch eine junge Dame. Von unserem Platz aus konnte man sie nur undeutlich erkennen. Von Zeit zu Zeit schallte das dröhnende Lachen des Marineoffiziers herüber. Anscheinend war er ein unkomplizierter, liebenswürdiger Bursche, und ich fasste sofort Zuneigung zu ihm. Mein Freund war während des Essens einsilbig und zerstreut. Er zerkrümelte sein Brot, gab seltsame kleine Ausrufe von sich und rückte sämtliche Gegenstände auf dem Tisch zurecht. Mein Versuch, Konversation zu machen, stieß auf wenig Gegenliebe, und so gab ich bald auf. Poirot blieb auch nach dem Käse noch lange am Tisch sitzen. Sobald allerdings die anderen den Raum verließen, erhob auch er sich. Sie ließen sich gerade an einem Tisch im Salon nieder, als Poirot äußerst forsch auf sie zumarschierte. Er wandte sich direkt an Nick. »Mademoiselle, auf ein kurzes Wort, ich bitte Sie.« Das Mädchen verzog leicht das Gesicht. Mir war nur allzu klar, was sie dachte. Sie fürchtete, dieser drollige kleine Ausländer könnte lästig werden. Ich fühlte mit ihr, denn ich wusste, wie sie die Situation empfand. Relativ unwillig trat sie ein paar Schritte zur Seite. Beinahe unmittelbar danach sah ich, wie Poirot ihr leise einige hastige Worte zuraunte und ihr Gesicht einen erstaunten Ausdruck annahm. In der Zwischenzeit fühlte ich mich ziemlich unbehaglich und peinlich berührt. Challenger kam mir taktvoll und sensibel zur Hilfe, indem er mir eine Zigarette anbot und eine belanglose Bemerkung machte. Das Ergebnis unserer gegenseitigen Abschätzung schien ganz offensichtlich Sympathie auf beiden Seiten zu sein. Ich nahm an, dass ich mehr seinem Typ entsprach als der Mann, mit dem er den Lunch eingenommen hatte und den zu begutachten ich jetzt Gelegenheit hatte. Es war ein großer, blonder, ziemlich eleganter junger Mann mit einer ausgeprägten Nase und betont gutem Aussehen. Er wirkte arrogant und sprach übertrieben schleppend. Besonders missfiel mir sein geschniegeltes Äußeres. Dann betrachtete ich die Frau. Sie saß mir genau gegenüber in einem großen Sessel und hatte gerade ihren Hut abgenommen. Sie war ein ungewöhnlicher Typ. Sie glich einer müden Madonna. Ihr blondes, beinahe farbloses Haar trug sie in der Mitte gescheitelt und im Nacken zu einem Knoten geschlungen. Ihr abgezehrtes Gesicht war kalkweiß und dennoch auf eine unerklärliche Weise anziehend. Die Iris ihrer Augen schimmerte hellgrau und die Pupillen waren stark geweitet. Ihre ganze Person strahlte eine seltsame Gleichgültigkeit aus. Sie sah mich unverwandt an. Plötzlich begann sie zu sprechen. »Setzen Sie sich doch, bis Ihr Freund mit Nick fertig ist.« Sie hatte eine affektierte Stimme, matt und künstlich, doch auch sie besaß eine seltsame Anziehungskraft. Sie klang irgendwie eindringlich, schleppend und gleichzeitig schön. Sie schien mir die apathischste Person zu sein, der ich je begegnet bin. Was von ihr ausging, war eine Apathie des Geistes, als ob sie alles auf der Welt für hohl und nichtig hielte. Miss Buckley war liebenswürdigerweise meinem Freund behilflich, als er sich heute Morgen den Knöchel verstauchte, erklärte ich und nahm ihr Angebot an. Das hat Nick bereits erzählt. Sie betrachtete mich noch immer träge. Jetzt ist sein Knöchel wieder in Ordnung, oder? Ich fühlte, wie mir unter ihrem Basiliskenblick das Blut ins Gesicht schoss. Nur eine vorübergehende Zerrung, erklärte ich. Oh, gut. Ich bin froh, dass Nick die ganze Sache nicht erfunden hat. Wissen Sie, sie ist die begnadetste Lügnerin auf Gottes Erdboden. Erstaunlich. Aber es ist schließlich auch ein Talent. Ich wusste beim besten Willen nicht, was ich dazu sagen sollte. Meine Verlegenheit schien sie zu amüsieren. Nick ist eine meiner ältesten Freundinnen, stellte sie fest. Und ich habe Loyalität immer für eine langweilige Tugend gehalten. Und Sie? Mehr etwas für Schotten. So etwas wie Sparsamkeit oder Sonntagsgebote. Dabei ist Nick schließlich wirklich eine Schwindlerin. Nicht wahr, Jim? Diese abenteuerliche Geschichte mit ihren Bremsen. Jim meint, da sei gar nichts dran gewesen. Der blonde Mann sagte mit weicher, wohltönender Stimme, »Und ich verstehe ein bisschen was davon.« Er wandte seinen Kopf. Draußen zwischen den anderen Autos stand ein langer, roter Wagen mit einer langen, metallisch glänzenden Kühlerhaube. Es schien länger und intensiver rot als jedes andere Auto. Ein Superauto. »Ist das Ihr Wagen?« fragte ich aus einem plötzlichen Impuls heraus. Er nickte. Ich unterdrückte das wilde Verlangen zu sagen, genau danach sieht er auch aus. In diesem Augenblick kam Poirot zu uns zurück. Ich stand auf, er nahm mich am Ellbogen und zog mich mit einer schnellen Verbeugung davon. »Es hat geklappt, mein Freund. Wir treffen uns um 6:30 mit Mademoiselle in ihrem Haus. Dann ist sie von ihrer Autopartie zurück. Ja, ganz sicher ist sie dann wieder zurück. Und zwar eil und gesund.« Er machte ein besorgtes Gesicht und auch sein Ton verriet Sorge. »Was haben Sie ihr gesagt?« »Ich bat sie um eine möglichst schnelle Unterredung. Natürlich reagierte sie zuerst ein wenig unwillig. Sie hat gedacht, ich könnte ihre Gedanken förmlich lesen. Wer ist nur dieser kleine Mann? Ist er ein Prolet, ein Hochstapler, ein Filmregisseur?« Sie war zunächst etwas unwillig und hätte gern abgelehnt, aber das ist schwer. Auf eine derart spontane Anfrage fällt eine Zusage leichter als eine Absage. Sie wird jedenfalls um 6:30 zu Hause sein. Sei je. Ich stellte fest, das wäre dann wohl in Ordnung. Aber meine Bemerkung wurde eher ungnädig aufgenommen. In der Tat war Poirot auf dem Sprung wie die sprichwörtliche Katze. Den ganzen Nachmittag tigerte er in unserem Wohnzimmer auf und ab, hielt leise Selbstgespräche, arrangierte ständig sämtliche Nippesfiguren neu und drückte sie gerade. Als ich ihn ansprechen wollte, winkte er nur ab und schüttelte den Kopf. Schließlich brachen wir bereits um 6 vom Hotel auf. »Es scheint alles so unwirklich«, bemerkte ich beim Hinuntergehen. »Jemand im Hotelgarten erschießen zu wollen, nur ein Verrückter würde so etwas tun.« »Da bin ich ganz anderer Ansicht. Unter bestimmten Voraussetzungen wäre es sogar eine ziemlich sichere Sache. Zunächst muss es ein einsamer Garten sein. Hotelgäste sind wie eine Schaferde. Wenn es üblich ist, auf der Terrasse mit Meerblick zu sitzen, eh bien, also sitzen auch alle dort. Nur ich, der ich ein Individualist bin, ich sitze auf der Terrasse mit Gartenblick. Und auch da bemerkte ich nichts. Wie Sie vielleicht sehen können, gibt es genügend Deckung, Bäume, Palmen, blühende Sträucher. Jeder könnte ohne weiteres Mademoiselle auflauern. Und sie würde sicher diesen Weg entlang kommen. Von der Villa über die Landstraße würde es viel länger dauern. Mademoiselle Nick Buckley wird daher immer die Abkürzung wählen.« »Und dennoch war es ein enormes Risiko. Man hätte ihn ja doch sehen können. Und dann wäre es ihm unmöglich gewesen, die Schießerei als Zufall zu kaschieren.« »Nicht als Zufall. Das nicht.« »Wie meinen Sie das?« »Nichts, nur eine kleine Idee. Sie mag funktionieren oder auch nicht. Lassen wir das jetzt mal außer Acht und wenden wir uns der eben erwähnten notwendigen Bedingung zu.« »Und zwar welcher?« »Das können Sie mir doch sicher sagen, Hastings.« »Nichts läge mir ferner, als Sie des Vergnügens zu berauben, sich auf meine Kosten schlau zu fühlen.« »Oh, dieser Sarkasmus, diese Ironie. Nun, eine Tatsache ist doch überdeutlich. Das Motiv darf nicht auf der Hand liegen. Wenn dem so wäre, dann wäre das Risiko allerdings zu groß. Die Leute würden reden, wer weiß, ob es so und so war. Wo war so und so, als der Schuss abgefeuert wurde? Nein, die Person des Mörders, besser gesagt des Möchtegern-Mörders, darf nicht eindeutig sein. Und das, Hastings, ist der Grund für meine Furcht. Jawohl, in diesem Augenblick habe ich Angst. Ich mache mir Mut, ich sage mir, sie sind zu viert. Ich sage mir, es wäre Wahnsinn. Und dennoch habe ich Angst. Diese Unfälle. Ich möchte mehr darüber hören. Er drehte sich abrupt um. Es ist noch früh. Gehen wir den Weg über die Landstraße. Den Garten kennen wir bereits. Nehmen wir doch einmal den normalen Weg dorthin unter die Lupe. Dieser führte uns vom Haupteingang des Hotels rechts einen steilen Hügel hinauf. Der Weg endete in einem schmalen Pfad mit einem Schild nach End House, Sackgasse. Wir folgten dem Pfad und nach ein paar hundert Metern machte er eine plötzliche Biegung und endete an einem morschen Eingangstor, dem vor allem ein wenig Farbe gut getan hätte. Rechts davon gab es ein kleines Pförtnerhaus, das in auffallendem Kontrast zu dem Tor und dem Zustand des grasbewachsenen Fahrwegs stand. Ein kleiner Garten war tipptopp gepflegt, blütenweise Vorhänge hingen an den Fenstern, die Rahmen und Läden waren frisch gestrichen. Ein Mann in einer ausgeblichenen Norfolk-Jacke arbeitete über ein Blumenbeet gebeugt. Als das Tor quietschte, richtete er sich auf und drehte sich in unsere Richtung. Er war um die 60 Jahre alt, mindestens 1,80 Meter groß, massig und hatte ein wettergegerbtes Gesicht. Er war beinahe völlig kahl. Seine Augen leuchteten und funkelten in einem lebhaften Blau. Er schien ein angenehmer Zeitgenosse zu sein. »Guten Abend«, wünschte er, als wir vorbeigingen. Ich erwiderte seinen Gruß, und als wir die Auffahrt entlang gingen, konnte ich förmlich spüren, wie uns diese blauen Augen neugierig nachstarrten. »Ich wüsste zu gerne«, sagte Poirot nachdenklich. Dabei beließ er es, ohne sich zu irgendwelchen Erklärungen herabzulassen, was er denn gerne wüsste.